Es riecht nach Stasi. 6 Bundesländer investieren Millionen, um unsere Telefone abzuhören. Im Schwerpunkt in der Epstein-Affäre gibt es eine neue Überraschung. Auf1 hat herausgefunden, welche wichtigen Akten fehlen. Und immer mehr Menschen erkranken an Krebs. Wir sagen Ihnen, welche entscheidende Frage die EU-Kommission einfach nicht beantworten will. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf1. Auch heute beschäftigen wir uns mit brisanten Enthüllungen aus den Epstein-Akten. Aber zuvor wichtige Meldungen vom Freitag. Die US-Umweltbehörde EPA will zentrale Vorgaben für die Klimapolitik aufheben. Das kündigte EPA-Administrator Lee Zeldin bei einer Veranstaltung mit Präsident Donald Trump an. Die bisherigen Richtlinien aus dem Jahr 2009 seien, so Zeldin, die Grundlage für Einschränkungen der Verbraucher und für versteckte Kosten in Billionenhöhe. Sie seien Teil einer Klimawandelreligion gewesen. Ab 2027 soll der Osten Deutschlands zentral überwacht werden. Die ostdeutschen Bundesländer nehmen dann ein gemeinsames Abhörzentrum in Betrieb. Das bestätigte das brandenburgische Innenministerium am Freitag. Grundlage ist ein Staatsvertrag aus dem Jahr 2017. Offizielles Ziel ist der Aufbau einer bedarfsgerechten Telekommunikationsüberwachung. Einzelne Länder seien mit dieser Aufgabe inzwischen überfordert, heißt es. Finanziert wird die Einrichtung von den Bundesländern. Im ersten Jahr stehen mehr als 4 Millionen Euro zur Verfügung. Bereits im zweiten Jahr sollen die Mittel laut Staatsvertrag auf rund 9 Millionen Euro steigen. Insgesamt zahlen die beteiligten Länder damit über 13 Millionen Euro für den Aufbau der zentralen Überwachungsstruktur. Kritiker fragen, wird hier Sicherheit gestärkt oder Kontrolle ausgeweitet? Es klingt wie aus einem düsteren Science-Fiction-Film. Künstliche Intelligenz bewertet das Verhalten von Menschen und greift ein, bevor überhaupt eine Tat geschieht. Steven Spielbergs Minority Report brachte diese Idee schon vor über 20 Jahren auf die Leinwand. Nun könnte sie Realität werden. Am Donnerstag lobte Alexander Zuzev, UNO-Beamter für Terrorbekämpfung, ausdrücklich den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Sie könne helfen, politisch unerwünschte Meinungen im Voraus zu bekämpfen, auch gemeinsam mit lokalen Akteuren. In der Sprache der UNO sind damit NGOs gemeint.
Diese Technologie bietet echte Chancen für die Prävention, etwa durch die frühzeitige Erkennung problematischer Narrative oder durch gezielte Präventionsprogramme, die gemeinsam mit lokalen Akteuren entwickelt werden. Zugleich wird sie missbraucht, um Mythen und Desinformation zu verbreiten, extremistische Inhalte zu verstärken und insbesondere junge Menschen für terroristische Zwecke zu rekrutieren und zu radikalisieren.
Gleichzeitig deutete er an, es gäbe bereits, so wörtlich, praktische Unterstützung von Staaten in diese Richtung. Dabei gehe es auch um Instrumente der strategischen Kommunikation, also um die gezielte Durchsetzung bestimmter Narrative. Die veröffentlichten Epstein-Akten sorgen weiter für Aufregung. Zurückgetreten ist jetzt der ranghöchste Beamte der britischen Regierung, Kabinettssekretär Chris Wormald, und damit bereits der 3. hochrangige Politiker aus dem engsten Kreis von Keir Starmer. Der Druck auf den britischen Premierminister steigt damit weiter. Doch es gibt noch weitere brisante Details. Warum wurden in den Epstein-Files keine Daten des US-Geheimdienstes CIA veröffentlicht? Laut dem Gesetz mussten nur Akten des Justizministeriums und damit auch des FBI veröffentlicht werden. Warum die Herausgabe von Geheimdienstdaten hingegen nicht erzwungen wurde, wirft jetzt Fragen auf. Gerade da Jeffrey Epstein auch als Doppelagent für Israel und die USA fungiert haben könnte. Der ehemalige US-Beamte Mike Benz sagte dazu im Gespräch mit Podcaster Joe Rogan,
Akten von der CIA sind davon nicht betroffen. Ich denke, es geht darum, Antworten auf Fragen zu erhalten, die sofort umsetzbar sind.
indem man die direkte Korrespondenz der CIA mit Jeffrey Epstein erhält, einen Gesetzentwurf des Kongresses, der das erzwingt. Wenn herauskommt, dass es tatsächlich eine ganze Lawine von geheimen Epstein-Akten gibt, die 40 Jahre zurückreichen, das rückt die Dinge in ein ganz anderes Licht, was die ganze Zeit so viel Rauch erzeugt hat. Die Behauptung, von US-Geheimdiensten geschützt zu werden. Wir wissen, dass die CIA in den Orlando-Massenmörderprozess eingegriffen hat. Wir wissen, dass die CIA einen Mafia-Killer beauftragt hat, um einen ausländischen Präsidenten zu töten. Wir wissen, dass MK-Ultra tatsächlich real war.
Doch welche Dinge passieren eigentlich im Schatten der Epstein-Files? Die USA planen gerade ein scharfes Kontrollsystem zur Einreise. Wer in die USA will, müsse künftig seine gesamten Social-Media-Aktivitäten der letzten 5 Jahre vorweisen. Die Regelung soll bereits im Februar kommen. Doch geplant ist das bereits viel länger. Schon 2018 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum ein Dokument zur Known Traveler Digital Identity. Bereits damals warnte der Journalist Norbert Herring wörtlich: Man kann sich leicht ausmalen, dass man zunächst immer länger warten muss, wenn man nicht mitmacht und irgendwann die freiwillige Datenfreigabe nötig sein wird, um überhaupt in das Zielland einreisen zu dürfen. In den USA ist es jetzt bald soweit. Friedrich Merz hat es nicht leicht. Seine Umfragewerte haben historische Tiefstände erreicht. Positive Presse über seine Glückwünsche an einen deutschen Olympiasieger wäre da gerade recht gekommen. Doch selbst das geriet zum Desaster. Denn als Merz dem Goldgewinner im Einzelrodeln Max Langenhahn telefonisch gratulieren wollte, drückte der ihn kurzerhand weg. Langenhahn war nämlich gerade mit Glückwünschen der TV-Größen Robert und Carmen Geiss beschäftigt. Für den Kanzler blieb da keine Zeit. Im vergangenen Jahr scheiterte das Verbot des Magazins Kompakt. Nun sieht sich die Zeitschrift erneut einem Angriff ausgesetzt. Ihrem Chefredakteur Jürgen Elsässer drohen 115 Tage Gefängnis. Das geht aus einem Strafbefehl des Amtsgerichts Naumburg in Sachsen-Anhalt hervor. Der Strafbefehl liegt auf 1 vor. Aus rechtlichen Gründen können wir ihn aber nicht abbilden. Hintergrund ist ein Bericht von Kompakt über einen Schuldirektor in Rheinland-Pfalz. Der Mann hatte Elsässer angezeigt. Das Gericht setzte eine Geldstrafe von mehr als 20.000 Euro fest und drohte gleichzeitig mit der Inhaftierung. Elsässer kann dagegen Einspruch einlegen. Doch auch das birgt Risiken. Denn das Gericht machte unmissverständlich deutlich: In einem regulären Verfahren könnte die Strafe sogar noch höher ausfallen. Kompakt kündigte inzwischen an, sich, Zitat, vor Gericht zu wehren. Am heutigen Freitag hat die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Sie gilt als eines der wichtigsten Treffen des politisch-militärischen Establishments im Westen. Eröffnet wurde sie von Bundeskanzler Friedrich Merz mit einer Rede, die von Beobachtern als aggressiv bewertet wurde. Die Interessen des Westens müssten mit Stärke durchgesetzt werden.
Wir werden in dieser Welt unsere Interessen und unsere Werte bewahren. Zumindest dann, wenn wir entschieden, gemeinsam und mit Selbstvertrauen auf die eigene Stärke setzen.
Bereits am Vormittag tagte das Transatlantische Forum der CSU in der bayerischen Landeshauptstadt. Mit dabei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Auf einer Pressekonferenz bezeichnete sich von der Leyen als bekennende Transatlantikerin. Zugleich verwies sie mit sichtbarem Stolz auf steigende Rüstungsausgaben.
Wenn man sich den letzten Haushalt über 7 Jahre anschaut, dann waren 8 Milliarden veranschlagt für Verteidigung. Wir haben im letzten Jahr 800 Milliarden Euro mobilisiert für europäische Verteidigung.
Auch Außenminister Johann Wadephul war anwesend. Er erklärte den Transatlantismus, also die feste Bindung an die Führungsrolle der USA, zur unverrückbaren Leitlinie deutscher Außenpolitik.
Und diese Münchner Sicherheitskonferenz steht ja wie, glaube ich, keiner andere für das, was die DNA unserer Außen- und Sicherheitspolitik ist, nämlich für das transatlantische Band. Und ich glaube, daran arbeiten wir auch in schwierigen Zeiten. Daran müssen wir, wie in jeder Beziehung, arbeiten.
Am Wochenende werden unter anderem US-Außenminister Marco Rubio und Chinas Politbüromitglied Wang Yi erwartet. Auf 1 berichtet über die Konferenz, ebenso wie über die Proteste der Friedensbewegung auf Telegram. Ob Münchner Sicherheitskonferenz, Weltwirtschaftsforum in Davos oder Epstein-Akten, auf 1 recherchiert dort, wo globale Machtstrukturen aktiv sind. Doch für unsere Aufklärungsarbeit brauchen wir Ihre Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Heute jährt sich die Bombardierung Dresdens zum 81. Mal. In den Nächten vom 13. bis zum 15. Februar 1945 flogen alliierte Bomberverbände einige der größten Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs. Nicht weniger als 4 Bombardements in 3 Tagen musste die Stadt erleiden. Gezielt nahmen die Alliierten bei den Folgeangriffen Rettungskräfte ins Visier, um die Löscharbeiten zu behindern. Augenzeugen berichten, dass ein durch die Bombenabwürfe entfachter Feuersturm die Gebäude aufheizte wie einen Backofen. Selbst Luftschutzbunker hätten sich so in glühende Todesfallen verwandelt. Ein Zeitzeuge des Bombenterrors war der Schauspieler Mario Girotti, besser bekannt als Terence Hill. 2018 schilderte er bei Markus Lanz unter Tränen, wie sein Vater an seinem Arbeitsplatz in einer Fabrik von den Angriffen verschont blieb, da die Alliierten keine militärischen Anlagen, sondern die Zivilbevölkerung bombardierten.
Wie immer, die Fabriken sind nicht kaputt, aber die Stadt war kaputt.
Wahnsinn. Und stimmt es, dass Sie noch jahrelang davon geträumt haben?
Ich habe geträumt für bis ich mir heiße Nightmares.
Ja, Albträume.
Ja, Nightmares, bis ich 25 Jahre war.
Die zur damaligen Zeit auch als Elbflorenz bekannte Metropole galt dabei als militärisch vollkommen unbedeutend. Im Gegenteil, als unbefestigte Lazarettstadt war sie zum Ziel zahlreicher Flüchtlinge aus Ostdeutschland geworden. Je nach Quelle wird von bis zu 300.000 Toten durch britische und amerikanische Piloten gesprochen. Die bis heute von offizieller Seite klein gerechneten Opferzahlen sind inzwischen zum Symbol für den Umgang Deutschlands mit seiner Geschichte geworden. In Mecklenburg-Vorpommern bahnt sich ein neuer Skandal an. Im Zentrum steht die frühere Gleichstellungsbeauftragte Wenke Brüttgam. Die Linkspolitikerin war im Dezember zurückgetreten, nachdem sie Deutschlandfahnen von Hauswänden gerissen hatte. Nun erhält sie wieder ein Gehalt aus Steuermitteln. Am Mittwoch wurde bekannt, Brüttgam arbeitet inzwischen als Koordinatorin für das Ehrenamt im Büro der Rostocker Oberbürgermeisterin. Kritik der Opposition weist die Stadtverwaltung zurück. Der geltende Einstellungsstopp aufgrund einer Haushaltssperre greife in diesem Fall nicht. Brüttgam habe vor ihrem Wechsel in die Landespolitik nur eine Beurlaubung gehabt mit Rückkehrrecht. Doch eine Auf-1-Recherche wirft neue Fragen auf. Im offiziellen Stellenplan der Stadt ist eine solche Koordinatorenstelle nicht vorgesehen. Das legt die Vermutung nahe, trotz angespannter Haushaltslage scheint der Posten eigens geschaffen worden zu sein. Rostocks Oberbürgermeisterin ist Eva-Maria Kröger, ebenfalls von der Linkspartei. Im Untersuchungsausschuss zum mysteriös verstorbenen hochrangigen Justizbeamten Christian Pilnatschek wurden gestern die Journalisten Peter Pilz und Erich Vogel befragt. Pilz, dessen Buch über Pilnatschek mit zum Untersuchungsausschuss geführt hatte, stellte klar, er glaube nicht an ein politisches Mordkomplott. Zugleich erhob er schwere Vorwürfe. Im Fokus steht der Umgang mit den elektronischen Geräten des verstorbenen Justizsektionschefs. Dessen Handy sei noch am Todestag von Polizisten übernommen und an den Anwalt der Witwe weitergegeben worden, obwohl die Todesursache noch nicht feststand. Auch beim Laptop und einer sogenannten roten Festplatte sei unklar, warum diese nicht umfassend ausgewertet wurden. Auf dem Datenträger sollen sich gelöschte Daten aus dem Umfeld des früheren Innenministers Wolfgang Sobotka befunden haben. Zusätzliche Brisanz brachte die Aussage von Erich Vogel. Er hatte bereits im Dezember erklärt, der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer habe beim Herausgeber der Kronenzeitung Christoph Dichand interveniert, um die Veröffentlichung der Pilnatschek-Tapes zu verhindern. Für die FPÖ erhärtet sich damit der Verdacht einer politischen Einflussnahme auch auf Medien. Von einer wahren Krebsexplosion spricht der EU-Abgeordnete der FPÖ, Magister Gerald Hauser. Seit der Corona-Zeit haben die Krebserkrankungen in Österreich in nur 4 Jahren so stark zugenommen wie zuvor in einem Zeitraum von 10 Jahren. Hauser spricht von einem erschreckenden exponentiellen Wachstum. Doch die EU ignoriere das Thema einfach. Hausers Frage dazu im Gesundheitsausschuss sei nicht einmal beantwortet worden. In der Corona-Zeit wurde das Medikament Ivermectin von Politik und Medien weltweit heftig angegriffen. Doch das antiparasitäre Mittel, das sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, soll nicht nur Covid heilen, sondern auch Krebs. Seine Wirkung als Krebsmittel wird jetzt in den USA sogar vom National Cancer Institute untersucht. In der Covid-Zeit wurde das Präparat zur Bedrohung für die milliardenschwere Impfkampagne. Doch jetzt könnte Ivermectin ein noch viel größeres Pharmageschäft unter Druck setzen. Denn mit Krebstherapien verdient die Pharmaindustrie rund 4-mal so viel wie mit Impfungen. Selbst geflüchtet, doch jetzt rechnet er mit der Willkommenskultur ab. Im Interview des Tages sehen Sie den AfD-Aktivisten Serge Menga im Gespräch mit Auf1-Frontfrau Elsa Mittmannsgruber.
Herr Menga, ich habe es gerade gesagt, Mohrenkopf. Dann gibt es ein noch viel schlimmeres Wort dafür, Negerkuss, Mohr im Hemd oder auch Schwarzfahren, Schwarzarbeit gilt das diskriminierend. Oder wenn ich Ihnen zum Beispiel einen schwarzen Daumen hoch als Weiße sende, ist das diskriminierend?
So schlimm ist es schon.
Ja, Digital Blackface oder natürlich auch das Blackface im Sinne der Verkleidung, wenn ich mich anmale. Was sagen Sie eigentlich zu dem Ganzen? Ist das gut, dass das so nicht mehr geduldet wird? Oder?
Also ich sag mal, als Negroid, maximal pigmentierter, nach dem lateinischen Negro, wovon Neger abstammt, Mann oder Mensch mit dunkler Hautfarbe, die ich ja nun mal bin. Da weiß ich nicht, warum das dann alles politisch unkorrekt sein soll. Einfach mal nachlesen, das ist bildet. Bei all dem, was Sie gerade genannt haben, ist die Frage, wer hat uns denn als sogenannte Afrikaner oder Black Community gefragt, ob wir diesen Blödsinn denn überhaupt unterstützen?
Ja, das fragt man sich oft, ob eben diese Leute, das ist
Bevormundung nennt man das, von oben herab. Das klingt auch ein bisschen nach Neokolonialismus. Wir wissen, was der Negroid, der Afrikaner, der Dunkelhäutige sich wünscht. Darüber sollte man mal sprechen. Das ist auch der Grund, weshalb ich das tue, was ich tue. Denn ich habe in meinem Leben verschiedene Länder bereist. Ich kann deutlich sagen, dass Rassismus keine Einbahnstraße ist. Rassismus findet sogar, oder wir nennen das dann im Grunde genommen, da gibt es ein spezielles Wort für Tribalismus, nennen wir das im Kongo, wo im Grunde genommen verschiedene Gruppierungen von verschiedenen Stämmen einander bekämpfen, bis hin zum Tod, aber auch Beleidigungen selbst im Kongo gibt, wenn ich Mukongo bin und sie Muluba sind, dass es auch da Vorurteile gibt. Ja, und darüber sollte man mal sprechen, um den Menschen ein klares Bild zu zeigen von was für ein Blödsinn man sich hier in Deutschland, in Europa sich beschäftigt, betreffend uns Dunkelhäutige.
Es ist sehr spannend, dass Sie das so sehen, wenn man nämlich die Grundrechte von Menschen afrikanischer Abstammung betrachtet, eine Entschließung des Europäischen Parlaments 2019, dann findet man hier seitenweise Hinweise auf Diskriminierung und Rassismus, die es eben zu unterbinden gilt. Sie selber sagen, Sie nehmen das jetzt eigentlich gar nicht so wahr. Es ist zum Beispiel ein Punkt, wo Rassismus unterbunden werden soll, dass eben zu viele Weiße in Werbung und Fernsehen und Film seien und dass man das ändern muss. Also es müssen mehr Schwarze abgebildet werden. Es ist auch etwas, das man auch wirklich wahrnimmt mittlerweile. Also das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Man nimmt das wahr, dass immer mehr Schwarze in Film, Fernsehen und Werbung sind. Und das geht teilweise so weit, dass zum Beispiel typisch weiße Helden wie der Achilles in der Troja-Serie von einem Schwarzen gespielt wird, was
Ariel.
Ariel, was für große Empörung auch gesorgt hat. Wie sieht es dann denn ein Schwarzer selbst? Ist das gut?
Also ich sag mal so, ja, ich bin dunkelhäutig. Ich bin stolz auf meine Hautfarbe. Stolz auf meine Herkunft, das ist schon mal das Erste. Damit einige nicht meinen, ich würde mich den Weißen anbiedern, bitte, bitte hab mich lieb, weil ich ja schwarz bin, weil ich ja so unter Rassismus leide mein ganzes Leben lang und sonst keinen anderen Ausweg sehe, mich in dieser Gesellschaft zu behaupten. Ich habe ein Problem mit dem, was da drin steht.
In den Afrika-Grundrechten?
Genau. Und zwar, wir sind auch in Deutschland, auch in Österreich, gehören wir Dunkelhäutige immer noch zu einer Minderheit. Okay? Werbung wird eigentlich marketingtechnisch gemacht, nicht für die Minderheit, sondern für die Mehrheit der Bevölkerung. Denn es geht um Kaufen. Marketing, Kaufen, Verkaufen. Durch solche Entscheidungen wird etwas auferzwungen. Ihr müsst mehr Dunkelhäutige zeigen. Auch in Werbung, wo wir denken, dass das ist gar nicht zu assoziieren mit unserer Mentalität und Kultur. Man spürt es, man merkt es. Das, was du da gerade sagst, ist mir auch vor ein paar Jahren schon aufgefallen, weil ich dachte, Litfaßsäule, ein Dunkelhäutiger, okay. Und es wurde immer mehr. Jetzt werden meine Kritiker sagen, ja, Herr Menga, was ist das denn für ein Populismus, was jetzt gerade hier betreiben und was soll das denn? Ich bin vor circa bald einen Monat in der Demokratischen Republik Kongo gewesen. Und da gibt es Lacoste mittlerweile, G-Star und, also Kinshasa ist die Hauptstadt mit 19 Millionen Einwohnern. Ja. Ein Großteil der Menschen sprechen dort Französisch als Amtssprache, dazu komme ich auch zu sprechen. Und dann sehe ich ein Bild, wo im Grunde genommen, wenn jetzt da ein dunkelhäutige Frau und ein weißen Mann zu sehen wären, dann würde ich noch sagen, okay, das passt ja, wir sind in Afrika. Teilweise sehe ich aber Bilder, wo nur ein hellhäutiger Mann oder Frau dahin platziert wird. Da habe ich gedacht, passt doch gar nicht. Die Mehrheit, also das Stadtbild übrigens in Kinshasa passt immer noch bei uns. Wir haben noch nicht die Probleme, die ihr in Österreich und Deutschland habt. Die Mehrheit der Menschen in Demokratischen Republik Kongo sind dunkelhäutig. Wäre ich Marketingchef einer Firma, eines Konzerns, würde ich diese sogenannte Cancel Culture, Political Correctness und diese ganze Woke, würde ich in der Demokratischen Republik Kongo gar nicht anbieten. Weil dort stellt sich die Frage gar nicht. Im Fernsehen sitzt, Großteil unserer Fernsehwerbung ist europäisch. Dann verstehen wir als Afrikaner, wenn ich im Kongo bin und TV5 schaue oder wie auch immer, ist klar, es ist Europa. Aber in unseren eigenen Ländern fragt keiner danach. Und wenn man die meiste Bevölkerung fragen würde, wollt ihr mehr Werbung haben, wo schwarz-weiß, arabisch, wie auch gemischt wird, oder sollen wir wirklich nur Werbung für euch machen, denn es ist die Bevölkerung. Ich wette mit dir. Die würden sagen, nee, warum sollen wir denn da irgendwelche Weiße sehen? Und das ist das Problem. Hier wird etwas als Problem erkannt. Ich lebe seit 37 Jahren in Deutschland. Ja, und seit geraum 43 Jahren in Europa. Natürlich habe ich Rassismuserfahrungen gemacht. Aber ich finde, es wird maßlos übertrieben, wenn man meint, wir dunkelhäutige Community, wir wollen das so. Wer entscheidet darüber? Wer wurde denn hierbei denn gefragt? Gab es denn ein Konsortium von afrikanischen Ländern, die bei dieser Entscheidung vom 26. März 2019 dabei gewesen sind? Das kommt mir eigentlich vor, wie auch bei der Afrika-Konferenz 1884 in Berlin, ja, wo im Grunde genommen ganz, ganz viele Weißköpfe, provokant gesagt, da gesessen haben und entschieden haben, wer welchen Teil von Afrika bekommt. Neokolonialismus, welches bis heute hält. Warum befassen wir uns denn nicht damit?
Das vollständige Interview mit Serge Menga finden Sie unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.